uns Gedanken machen. Was hat er Neues in diese Welt gebracht? Was hat er dir gebracht? Was hast du von Jesus? Es ist ganz arg wichtig, dass ich weiß, was habe ich davon, wenn ich an Christus glaube, wenn ich in Gottes bin, wenn ich in die Gemeinde gehe, wenn ich die Bibel lese, wenn ich bete, was habe ich davon? Was für Vorteile, was für Nutzen? So, das ist die Frage. Jesus ist gekommen und denkt nicht, ich habe mich vertan. Es ist nicht eine alte Weihnachtspredigt, sondern es ist etwas ganz Frisches. Jesus hat was Neues, brandneues in diese Welt gebracht. Und ich werde begründen, dass dieses Neue. Und ich denke, wenn du das alles nachher gehört hast und verstanden hast, dann wirst du sagen, danke Jesus, dass ich jetzt Christ sein darf, dass ich an Jesus glauben kann. Und ich weiß dazu meine Vorteile und was ich von Jesus habe. Zuerst möchte ich ganz herzlich einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, Gott sorgt für dich. Vielleicht hast du Kummer, Sorgen, Probleme. Komm her, hör Gottes Wort, Gott sorgt für dich. Gott ist treu. Was er versprochen hat, das hält er ganz gewiss. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, Jesus hat Erbarmen mit dir. Vielleicht hat mit dir keiner Mitleid, keiner versteht dich, keiner kümmert sich um dich. Aber Jesus ist einer, der sich um jeden Einzelnen kümmert. So, Jesus brachte etwas total Neues in diese Welt. Niemand hat die Weltgeschichte so radikal verändert wie Jesus. Mit Jesus begann eine ganz neue Epoche, ganz neues Zeitalter ist angebrochen. Das Zeitalter des Gesetzes, der Vorschriften, des Judaismus ist zu Ende gegangen. Das Zeitalter der Gnade hat begonnen. Also die Gezeitenwechsel, so wie Ebbe und Flut. So zuerst alles abgenommen. Du darfst nicht, du kannst nicht, du bist nicht, und so weiter. Ihr seid nicht, ihr müsst euch anstrengen. Und so weiter, seit Jesus gekommen ist, du musst dich nicht mehr anstrengen, du musst nur annehmen, nur akzeptieren, nur glauben und mit der Geschichte mitgehen mit ihm. Jesus hat die Gemeinde gebaut oder gegründet, über Nacht ist das Volk Gottes Volk geworden, so über Nacht. Plötzlich 3000 Leute bekehren sich am Pfingsttag. Aus allen Nationen, also mindestens aus 17 verschiedenen Sprachen, kommen sie zusammen, plötzlich verstehen sie sprechen in anderen Sprachen. Total was Neues. Also das ist, was Jesus getan hat. Plötzlich ein neues Gottesvolk auf Erden. Nicht mehr Israel, sondern jetzt ist die Gemeinde. Und Gemeinde ist ganz was anderes als Israel und ist nicht zu vergleichen. Und es gibt keine große Verbindung in Israel und Gemeinde. Mit der Gemeinde kam etwas total Neues in diese Welt. In aller Liebe. Israel hat ihren Auftrag erfüllt. Das Alte Testament ist erfüllt worden. Sie haben ja den Messias in diese Welt gebracht, aber dann kam Jesus und hat was ganz total Neues angefangen. In Galater Kapitel 3, Vers 26 bis 29 begründet das Paulus und sagt, dass jetzt das wahre Volk Gottes sind nicht die Juden, sondern die am Herzen beschnitten sind. Nicht die Geschlechtsteil beschnitten, sondern am Herzen. Die sind die neue Schöpfung, die im Geist wandeln, also die am Herzen sind. Und nicht mehr die gesetzestreue Juden, sondern die, die Jesus angenommen haben. Und die Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und nicht nur ein Jude. Und nicht nur irgendwo in einem Beitritt zu einer Religion oder Konfession oder Weltanschauung. Jesus brachte und bringt immer wieder Neues in unser Leben. Also jeden Tag, wenn du mit Jesus lebst und wandelst, du wirst jeden Tag was Neues erfahren. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Also Jesus bringt neue Lebensverhältnisse, neues Lebensverständnis. Die Auferstehung Jesu Christi brachte die Wende zur Heilszeit. Also ohne diese Auferstehung wäre unser Glaube tot. Dann wäre unsere Predigt umsonst, wäre alles vergeblich, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und das große Novum ist, er ist auferstanden. Und er lebt. Und weil Jesus lebt, kann ich leben. Da ist vollkommen egal, was mit dem Tempel ist, was mit den Juden ist, was mit Israel ist, was mit Kanaan ist. Das spielt keine Rolle mehr. Jesus lebt. Er hat was ganz Neues gebracht, etwas Ewiges, etwas Bleibendes, etwas Beständiges. Jesus ist groß geworden durch seine Taten, Predigten, Werke, durch seine Heilungen. Vor allem, er hat Menschen zu Gott gebracht. Aber dank der Auferstehung. Also ohne der Auferstehung kannst du alles vergessen. Dann wäre genauso gut wie Buddha, wie Mohammed, wie Konfuzius und wie viele anderen guten Religionsstifter. Die haben einige gute Wahrheiten gebracht, aber sie haben nicht das Leben gebracht. Jesus hat das neue Leben gebracht. Was hat Jesus Neues gebracht? Sein Kommen brachte die Wende, einen neuen Bund. Wenn wir das Abendmahl feiern und am Sonntag werden wir das Abendmahl feiern und da sagen wir oder versprechen wir und sagen, das ist der neue Bund. Das ist mein Leib, mein Blut, das ich für euch gegeben habe. Das ist der neue Bund, hat nichts mit dem alten testamentlichen Bund mit Israel zu tun, hat mehr wahrscheinlich zu tun mit dem Bund mit Abraham, das Gott geschlossen hat, und mit Noah, diesen alten Bund, aber es ist nicht der Bund mit Israel, es ist was ganz Neues. Die Wende war, dass Gott einen Bund mit den Menschen schloss, der Zorn Gottes ist abgewendet worden. Jesus starb auf Golgatha und hat sein Blut vergossen. Gott hat jetzt Erbarmen mit uns. Die Wende ist, dass jetzt die Strafe gesühnt ist durch Jesus. Wir brauchen keine Opfer mehr. Wir tun die armen Tiere leid, die massenweise geschlachtet worden im Alten Testament wurden. Massenweise. Das Blut floss in Strömen. Also, und stell mal vor, dein liebstes Schaf müsst du jetzt opfern. Und das solltest du opfern. Das war verlangt, gefordert. Oder du musstest ein Opfer kaufen. Mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung kam also die Wende. Alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und wir brauchen kein anderes Opfer mehr. Wir haben den hohen Priester, das ist Jesus Christus jetzt, der zu Gott gekommen ist. Und sein Blut spricht lauter und deutlicher und klarer als das Blut des Abels oder das Blut der Ochsen. Was ist das Neue? Jesu Werk auf Golgatha, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes, das war eine Revolution. Innerhalb von ein paar Wochen. Eine Revolution war das. Was Jesus hier eingeleitet hat, da ist man vom Fluch zum Segen rübergeraten. Da wurde alles abgeschüttelt. Da ist nichts mehr, was mich belastet. Von der Sünde zur Gerechtigkeit, vom Tod zum Leben. Mit Jesus bricht die Gottesherrschaft hier auf Erden an. Plötzlich darf der Mensch den Geist Gottes empfangen, und zwar alle Menschen. Nicht nur ein paar Privilegierte, nicht nur ein paar besondere Auserwählte, nein, jeder, auf alles Fleisch will ich meinen Geist ausgießen. Das ist die Botschaft, die Gottes, das Evangelium brachte. Das Reich Gottes bricht an, ist mitten unter euch. Die Gegenwart Gottes ist mitten unter den Menschen damals schon gewesen, greifbar, fassbar. Das ist das Neue. Wenn wir bald bedenken, im Alten Testament, da durftest du nicht in das Allerheiligste gehen. Du durftest nicht die Bundeslade sehen. Du durftest nicht hinter dem Vorhang gucken, was dort ist. Der Priester durfte nur einmal im Jahr. Und jetzt darfst du Jesus berühren. Jetzt darfst du ihn berühren, so wie diese blutflüssige Frau. Und er wird gesund. Du darfst Gott greifen. Du darfst Gott, ja, fühlen, hautnah fühlen. Das den Sohn Gottes leibhaftig. Gottes neue Menschen bestehen jetzt aus Heiden und Juden. Es ist nicht mehr die Juden oder die Heiden. Jetzt ist das Volk Gottes aus allen möglichen Rassen, Völkern, Männer und Frauen und Kinder sogar auch dabei. Die Gemeinde Jesu hat Israel nicht ersetzt, nein, und auch nicht bestohlen, wie manche behaupten. Das Israel des Alten Testamentes bleibt das Israel Gottes. Ich meine, die 12 Stämme, nicht nur Judah. Judah, also die Juden, das ist nur ein Stamm, die alle anderen Stämme so aufgesaugt hat und für sich alles in Anspruch nimmt. Nein, alle 12 Stämme, das bleibt das Volk Gottes bis in der Endzeit. Wir lesen in der Offenbarung, da werden diese 12 Stämme versammelt sein. Das ist das irdische Volk Gottes. Hat mit dem geistigen Volk Gottes nichts zu tun. Das Problem mit den Juden ist sowieso ein ganz großes Problem. Denn eigentlich die Juden, die aus dem Osten kommen, das sind gar keine richtigen Juden, das sind Kassaren, ein Turkenvolk, das sich irgendwo im 3. Jahrhundert sich zum Judentum konvertiert hat. Das sind also die Juden. Und es sind nur einige echte Juden, die vor allem so aus Spanien kommen, Tarsis, Gonzales, mit dem Namen Gonzales. Das sind also christianisierte Juden. Aber sonst, Israel bestand aus 12 Stämmen. Und Juda war also die heutigen Juden sind nur ein Volk gewesen. In Jesus erfüllen sich alle alttestamentlichen Prophezeiungen, und da war eine ganze Menge alttestamentlichen Prophezeiungen, und Jesus erfüllt die Prophezeiung. Man weissagt nicht mehr über den Messias, den kommenden Messias. Er ist der Messias. Er wandelte unter ihnen. Die gesamte alttestamentliche Prophetie erfüllt sich in Jesus. Und nicht in die Juden. Die Verheißung, die Gott Adam und Eva gaben, der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten, erfüllt sich in Jesus. Oder in dir sollen gesegnet werden, die Verheißung an Abraham, alle Völker, alle Nationen dieser Welt, das erfüllt sich in Jesus. Also ich muss ganz klar betonen, es ist Jesus, um den es geht in der Bibel, in der gesamten Bibel, Alt- und Neues Testament. Diese Verheißungen, die sollen gesegnet werden, alle Geschlechter, alle Nationen und nicht nur Exklusive, wie jetzt die Juden oder bestimmte Rasse. Nein, alle Völker. Das sind die Germanen gemeint, das sind die Eskimos gemeint, das sind die Farbigen gemeint, woher auch immer. Alle Nationen. Oder als Biliam weissagt, und das erfüllt sich in Jesus, und ich sehe einen Stern aus Jakob. Das bezieht sich auf Jesus, diesen Stern. Und wir sahen seinen Stern. Da kamen die Weisen und sie haben seinen Stern gesehen, 2000 Jahre später. Oder die Verheißung, die Moses bekommen hat von Gott. Und der Herr wird einen Propheten nach mir erwecken, der wird größer sein und er wird was Besonderes sein. Und auf den sollt ihr hören. Es bezieht sich auf Jesus und nicht auf irgendeine Gruppe von Menschen. Der neue Bund, der beim Abendmahl eingesetzt wurde, der wurde mit den Gläubigen geschlossen, nicht mit irgendeinem Volk oder mit einer Rasse oder mit einer Gruppe. Und alle, die in diesem neuen Bund sind, die haben all die Segnungen von Abraham, Isaac und Jakob. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Jesus schloss also den Bund der Erlösung, den Gnadenbund, den Gott mit Noah einmal geschlossen hat und mit Abraham geschlossen hat. Der alte Bund ist mit Israel geschlossen worden. Und ich möchte, dass du das ganz klar unterscheidest. Der alte Bund ist nur mit Israel und es geht nur um Kanaan, um das gelobte Land. Hat nichts Großes mit was anderem zu tun, als nur der Kanaan. Und wenn du Moses, 5. Buch Moses liest, nachher später, da heißt es, wenn du nicht gehorchst der Stimme des Herrn, das Land wird dich ausspucken. Ihr werdet zerstreut werden unter alle Völker. Also der Bund des Alten Testaments, also für Israel, gilt nur für das Land, Kanaan, auch die ganzen Speisevorschriften. Auch die ganzen Speisevorschriften, damit das Land sauber bleibt, das Land am Leben bleibt, damit sie das Land behalten, werdet ihr der Stimme des Herrn gehorchen. Der neue Bund ist zwischen der Gemeinde und Gott. Und Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Und wer Jesus ablehnt, der kann nicht im neuen Bund sein. Der kann Jude sein, der kann Araber sein, der kann Deutscher sein, der kann Grieche sein, der kann sein, was er will. Wenn er Jesus nicht hat, er ist nicht im neuen Bund. Aber ist jemand in Christus. Und deshalb, das Zeichen des neuen Bundes ist die Taufe und das Abendmahl. Die Taufe und das Abendmahl. Zuerst mal ein bisschen theologisch. Der neue Bund ist also nicht mit Israel abgeschlossen worden. Wer das glaubt und so weiter, dass das nicht so ist. Also es ist nicht mit Israel abgeschlossen worden, sondern mit der Gemeinde, mit den Gläubigen, die Jesus annahmen und sich taufen ließen, 3000 an einem Tag. Wenn du dann nachher den Hebräerbrief studierst und guck unsere Gemeindebibelschule an oder Internetbibelschule, dort, an wem dieser Brief adressiert ist, an die Hebräer. Aber er spricht ganz deutlich darüber, dass die Gemeinde, die Kirche, also das Volk Gottes, die Kinder Gottes, also das neue Israel ist und dass Jesus der hohe Priester ist und dass wir einen größeren Tempel, einen besseren Tempel haben, einen besseren hohen Priester haben, ein besseres Opfer haben und das bezieht sich immer auf Jesus. Also, was hat er Neues gebracht? Wir werden der Leib Jesu und wir sind als Glieder jetzt in den Leib Jesu eingepfropft, du und ich. Wir sind in Jesus eingepfropft. Wenn wir den Glauben an Jesus annehmen, was er für uns getan hat, dann bekommen wir dieses Zeichen der Taufe. Begraben werden und auferstehen in Jesus Christus. Das ist das Zeichen des neuen Bundes. Taufe und Auferstehen. Da wird Israel nicht bestohlen. Nein, wir lassen unser Leben einfach in den Tod Christi. Wir vollziehen all das, was Jesus für uns getan hat, wir vollziehen das an uns. Jeder persönlich für sich, wo er ist. Und dann auch das Abendmahl. Ist ein Erinnerungsmahl. Wir sollen uns jedes Mal erinnern, dass zu meinem Gedächtnis, so oft ihr zusammenkommt und so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Es ist ein Privileg, ausschließlich denen, die an Jesus Glauben gegeben worden. Und dadurch wird unser Glaube gestärkt. Jedes Mal, wenn du das Abendmahl feierst und am Abendmahl teilnimmst, dein Glaube wird gestärkt. Er starb für mich. Und das ist was Neues. Jesus starb für uns, stellvertretend. Nicht ein Tier, ein Lamm oder ein Ochse. Oder eine Taube. Nein, er, der Sohn des lebendigen Gottes, starb für jeden Einzelnen, für uns. Das ist das Neue, was geschehen ist. Der neue Bund hat Jesus in diese Welt gesetzt. Deshalb sollte das Abendmahl so oft auch wie möglich gefeiert werden. Also wir feiern monatsweise, damit man nicht vergessen, nach 3 Wochen vergisst man gerne. Und Jesus hat damit stark Geschichte beeinflusst. Sein Tod und seine Auferstehung sind die Fundamente unseres Glaubens. Wäre Jesus nicht auferstanden, so wäre unsere Predigt vergeblich, unser Glaube umsonst. So, Die Juden haben Jesus verworfen und ich sage, sie können gerettet werden. Für die Juden gibt es genau die gleiche Rettung. Es gibt in keinem anderen Namen Heil und kein anderer Name ist den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als der Name Jesus. Ist das nicht herrlich? Gott flickt nicht. Wenn wir so jetzt zurückgehen in die Bibel, Gott sagt, Jesus sagt, ich will neuen Wein, eine neue Schläuche geben und man flickt nicht auf ein altes Kleid einen neuen Lappen da drauf. Nein, sonst würde das reißen, das gibt Spannungen. Deshalb flickt Gott nicht. Gott flickt auch nicht in der Religion, macht kein Flickwerk. Er kann sich leisten, was Neues anzufangen. Gott wohnt nicht in alten Ruinen. Der Tempel wurde zweimal zerstört. Wenn der Tempel wirklich von Gott gewesen wäre und Gottes Absicht gewesen wäre, dann würde der Tempel heute noch stehen. Aber von dem Tempel, da wird kein Stein auf den anderen stehen. Heißt es einmal in der Bibel. So wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird, so wird durch Jesus Christus, durch das Wunder der Wiedergeburt und der Erneuerung, bekommen wir plötzlich ein anderes Wesen, eine ganz andere Natur. Und Israel war die Raupe und die Gemeinde ist der Schmetterling. Vielleicht hinkt dieser Vergleich ein bisschen, aber es ist so. Wir fliegen. Wir bewegen uns ganz anders. Wir benehmen uns ganz anders. Und beides hat seine Aufgabe. Und niemand soll sagen, Raupe, du hast keine Existenzberechtigung. Oder Schmetterling, du hast keine Existenzberechtigung. Dein Ich bleibt, wenn du wiedergeboren wirst. Du bekommst nur einen neuen Leib, so wie der Schmetterling, Flügel. Du lebst in einer anderen Dimension. Also ist es so wichtig, dass neuer Wein neue Schläuche bekommt und dass man nicht am Alten weitermacht. Und deshalb, wenn sich jemand bekehrt, der kann nicht das Alte noch dazu nehmen und was Neues noch dazu. Nein, du musst alles über Haufen werfen. Alles aufgeben, entrümpeln in deinem Leben und dann was ganz neu anfangen. In Markus Kapitel 2, Vers 18 bis 22. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasten und pflegten zu fasten. Da kamen sie zu Jesus und sagten, warum fasten deine Jünger nicht, während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten? Und Jesus sagt hier, niemand näht ein Stück neuen Stoff auf ein altes Kleid. Denn der neue Stoff wird reißen vom alten Kleid und so weiter. Und es entsteht ein größerer Riss, ein größerer Schaden. Und so ist es auch. Wenn du das Flickwerk machst, es wird der Schaden größer. Du wirst keine Freude haben, du wirst kein Glück haben, du wirst keinen Erfolg haben, dieses Flickwerk. Wir versuchen es, aber es ist nicht gut, es ist nicht ratsam. Gott hat es gewusst. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche. Denn der Wein ist und der Wein geht verloren. Und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Also, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Die Juden, die Pharisäer und so weiter lebten nach dem Alten Testament. Das war für sie ihr tägliches Brot. Sie standen unter dem Gesetz, auch Johannes der Täufer noch. Und Jesus bringt jetzt was Neues, total was Neues. Er sagt, den Alten ist gesagt, aber ich sage es euch. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann betont er immer wieder das Neue. Jesus kam, um Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Und plötzlich eine ganz neue Rasse, ein ganz neues Volk, eine ganz neue Generation entsteht. Menschen werden für die Familie Gottes gewonnen durch Jesus, werden zu Gliedern am Leibe Jesu Christi, Kinder Gottes. Er kam, um die Menschen mit Gott zu vereinen. Plötzlich ich und der Vater, wir sind eins. Und du darfst plötzlich mit ihm eins sein. Und da bist du mit dem Vater eins, mit dem Sohn eins, mit dem Heiligen Geist eins. Du musst vorstellen, was für eine wunderbare Einheit entsteht. Das war nicht denkbar im Judentum. Das ist also unfassbar, so wie heute im Islam. Es ist unvorstellbar, dass der Mensch mit Allah Kontakt bekommt. Allah ist souverän, der macht, was er will. Aber unser Gott, er lässt sich erbitten durch Jesus Christus. Bittet und es wird euch gegeben. Jetzt kann jeder Nachfolger Jesus sein. Er ist eine Braut Gottes, nimmt Teil an der Familie Gottes, darf am Tisch Gottes sitzen. Also Jesus flickt nicht. Niemand flickt einen neuen Lappen auf den alten Lumpen. Und das ist dieser neue Lappen, das ist das Evangelium. Also das Evangelium passt nicht in die alten Strukturen. Es braucht was ganz Neues. Deshalb, wenn du dich bekehrst, du musst dich überlegen, was muss ich rausschmeißen, was muss ich entsorgen, wie fange ich jetzt neu an? Es ist ein Neuanfang. Wenn der anfängt zu glauben, der fängt total neu mit Gott und mit Glauben. Mit Jesus fing die Christengemeinde an. etwas ganz Neues. Wir schreiben nach Christus 2013. Etwas ganz Neues. Eine neue Ernte wurde eingebracht. Eine neue Mannschaft steht auf. Eine neue Generation. Plötzlich, wir sind das Volk Gottes. So. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind der Auserwählte. Du musst vorstellen, wie schockierend müssen dann die armen Juden vorgekommen sein. Wir sind das Volk. Das ist Revolution, Aufstand. So wie wir von Leipzig her kennen. Und dann hier in deutschen Straßen in Ost-Berlin. Jesus verkündigte ein ganz neues Gottesbild. Und das ist, was brachte er. Was ist neu? Ein Gottesbild. Wir können plötzlich zu Gott Vati sagen. Daddy. Aber, lieber Vater, kannst du es vorstellen, das konnte der Jude nicht. Allmächtiger. Verstehst du, und dann geht man gleich rückwärts und fällt in Ohnmacht. Aber hier, Daddy, oder Gott ist die Liebe, Gottes Geist, oder das Reich Gottes mitten unter euch oder in euch. Jesus brachte Gottes Erbarmen zu uns, brachte Heilungen, trieb die Dämonen aus. Das haben die Juden nicht getan. Deshalb war das ganze Land besessen. Die Rabbiner haben das nicht getan. Sie haben sich nicht getraut. Sie haben alle möglichen Ideen gehabt, wo das herkommen könnte, wo was die Wurzeln sind. Aber Jesus trieb die Dämonen aus und er trieb das mit Worten. Er vergab Menschen die Sünden. Denn dann haben sie gesagt, wer kann Sünden vergeben? Nur Gott kann Sünden vergeben. Aber er sagt, ja, ich vergebe dir auch. Aber damit ihr wisst, dass ich Vollmacht habe und Autorität habe, Sünden zu vergeben, nimm dein Bett und geh nach Hause. Oder ich würde heute sagen, nimm deinen Stuhl und geh nach Hause. Also, Jesus hat Sünden vergeben und gleichzeitig die Menschen wiederhergestellt. Das hat Jesus getan. Und er hat nicht lang gewühlt in der Vergangenheit, was hast du alles getan? Die Juden konnten es nicht fassen. Dass Jesus Sünden vergibt und dass er sogar den Jüngern, die Jünger anhaucht, nehmt hin den Heiligen Geist und wem ihr Sünden vergibt, dem sind sie auch vergeben. Also du als Kind Gottes hast genauso die gleiche Autorität, die Jesus hat, Sünden zu vergeben. Du sagst ja, welche Sünden? Sünden, die man gegen dich getan hat. Sünden, wo Menschen sich an dir versündigt haben, die kannst du vergeben und solltest auch vergeben. Und denn im Vater unser hat er uns gelehrt zu beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Den Juden wurde gesagt, und das war im Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Am Schluss laufen sie alle ohne Zähne und ohne Augen, wenn sie sich an das Gesetz halten. Gott sei Dank, dass Jesus gekommen ist und dass er diesen Teufelskreis durchbrochen hat. Nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sünden sollt ihr vergeben. Das ist das Neue. Du und ich, wir dürfen Sünden vergeben, die an uns begangen worden sind. Und an jedem sind Sünden begangen worden. Menschen haben sich versündigt durch Geschwätz, versündigt durch Missbrauch, versündigt durch irgendwelche Attacken, durch Vernachlässigung, dass man einfach einen liegen gelassen hat, missachtet hat, durch Missachtung. Das sind so viele Sünden an dir begangen worden, du musst dir vergeben. Deinen Eltern, denen musst du am allermeisten vergeben. Denn in der Kindheit, die haben versucht, vielleicht das Beste zu tun mit dir oder dich großzuziehen, aber sie haben es nicht geschafft. Wer schafft es? Und dann die Sünden, du sollst auch dir selbst vergeben. Wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. So, Jesus lehrte das Wort Gottes in Vollmacht, nicht so wie die Schriftgelehrten. Was er gesagt hat, hat er gleich mit Zeichen und Wunder unterstrichen. Mit Vollmacht, dass die Leute sagen, ja, er lehrt in Vollmacht, er redet in Vollmacht, in Autorität. Von ihm ging eine Kraft aus und diese Kraft heilte die Menschen. Und die Menschen wurden auf unerklärliche Weise geheilt, von Gott berührt. Also der hat nicht zuerst mal eine Analyse, eine Diagnose gestellt. Er hat die Leute angeguckt und hat gesagt, dir sind deine Sünden vergeben, sei gesund. Also auf unerklärliche Weise geheilt. Er wandte zur Genesung dieser Menschen keine große medizinische, technische Dinge. Er hat gesagt, nicht, dass du musst eine Therapie machen, Chemotherapie oder was weiß ich, welche Therapie. Er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das war seine Botschaft. Und das war neu. Aufstehen, nicht sitzen bleiben, nicht jammern, sondern aufstehen und weitermachen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist die Botschaft, auch die heute dir helfen würde. Sitz nicht in deinem Problem und brüte nicht darüber. Und erwarte nicht da, dass irgendwas passiert. Steh auf. Steh auf und handle. Tu etwas. Unternimm etwas. Das ist also der aktive Glaube, den Jesus hier gepredigt hat. Er brauchte keine Diagnose oder im medizinischen Sinne. Allein durch sein gesprochenes Wort. So im Vorbeigehen manchmal. Und Hand auflegen oder was auch immer war. Kleine Dinge. Er hat einfach ein Wort gesprochen, ein Segen gesprochen. Sei gesund, sei getrost. Und das, was er damals einem Menschen getan hat, das tut er immer, heute immer wieder. Er ist derselbe. Jesus hat sich nicht verändert. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Durch ihn, durch Jesus kam eine ganz neue Geisteshaltung in diese Welt. Also, wenn du die Liste, die ich jetzt dir gebe, und ich gebe dir eine ganze Liste, das, was Jesus Neues in diese Welt gebracht hat, du eine neue Geisteshaltung. Du denkst nicht mehr negativ. Du denkst nicht an die Flüche. Du denkst nicht mehr ans Versagen. Du denkst nicht mehr an die Vergangenheit. Du lässt die Vergangenheit Vergangenheit sein und du denkst jetzt an die Zukunft. Und das ist, was Jesus gebracht hat. Er hat das vom Reich Gottes gepredigt, vom kommenden Reich Gottes, vom Himmelreich und die Zukunft der Menschen mit Hochzeit beschrieben. Also, das ist was ganz Neues. Nicht mit Apokalypse und Weltuntergang. Er sagt, diese Dinge werden kommen, die müssen kommen, aber er ist dabei nicht stehen geblieben. Das Reich Gottes ist gleich einer Hochzeit. Gleich einer Hochzeit. Jesus adelte die Seele, er brachte Heil für die Seele, er brachte ein starkes Gegenmittel gegen alles Mögliche, was die Seele verseucht und vergiftet und verdirbt. Er zeigte den Menschen die Ursachen. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Er predigte Heil für die Seele. Es war nicht Seelsorge, was er brachte. Nein, er hat das Evangelium der Seele verkündigt. Deine Seele bekommt eine neue Impulse. Er vertrieb die Dämonen aus deiner Seele, aus deinem Herzen. Diese Dämonen, die sich da irgendwo festgesetzt haben, diese negativen Gedanken. Dämonen sind für mich negative Gedanken, negative Gefühle, negative Monsters, die irgendwo einen bedrücken und belasten. Geister und Gedanken. Und er erinnert an Vater Gott. Vater Gott, Vater Gott. Ist es toll? Ich habe einen Vater. Auch wenn du keinen Vater hast, aber in Jesus Christus und durch ihn hast du einen Vater im Himmel. Und wir sollen niemand auf dieser Welt Vater nennen. Hör mal zu, du musst dich nicht mehr versündigen und irgendjemand Vater nennen oder Mutter nennen. Nein, euer einer ist nur Vater. Euer einer ist nur Rabbi und Lehrer und Meister. Wir müssen also nicht die ganze Welt jetzt, oh, mein Vater, was mein Vater war, was schießt. Vergiss deinen Vater, der ist nur dein Erzeuger. Und deine Mutter hat dich nur geboren. Und jetzt musst du nach vorne schauen und Gott danken, dass er jetzt in deinem Leben wirkt. Wer ist mein Vater und wer ist meine Mutter? Hör mal, wie radikal er dieses Gebot widerspricht. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und er sagt, wer ist mein Vater, meine Mutter, die den Willen Gottes tun? Und das kann jeder sein. Jeder kann dein Vater und jeder kann deine Mutter sein. Und du kannst von jedem der Bruder und die Schwester sein. Und wir sind es auch. Wer ist es, die den Willen Gottes tun? Du siehst plötzlich, die Familie Gottes ist total anders. Das sind ganz andere Prioritäten. Vater und Mutter. Jesus hatte mit den jüdischen Tabus gebrochen, machte Schluss mit der ganzen Menschenverachtung durch die Juden. Weißt du, dieser Jude betet in seinem 18er Gebet bis heute noch, hat sich noch nicht bekehrt, betet Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide bin, dass ich keine Frau bin. Und so weiter. Der hat dann Gott, dass er keine Frau ist. Aber Gott hat Mann und Frau geschaffen. Wie kann man so brutal sein? Und gerade die Frauen, denn die haben auch eine Seele. Und das ist auch, was Jesus ganz groß herausstellte. Die Frau hat auch eine unsterbliche Seele. Und die Frau gehört auch zum Reich Gottes. Und in Jesu Gefolgschaft waren nicht nur Männer, sondern da waren ein Haufen Frauen. Überleg einmal. Und viele vornehme Frauen dienten ihm. Maria Magdalena und viele anderen. Jesus hat die Zöllner aufgewertet. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Das sind Gauner. Aber er ging zu den Zöllnern und hat mit ihnen gegessen. Denk an den Zachäus. Wenn der wüsste. Aber der hat genau gewusst, was die Menschen sind. Die Menschen suchen nach Glück. Auch wenn sie materialistisch eingestellt sind. Eigentlich sind sie eigentlich werden heute alle Menschen Zöllner. Denn die raffen und hamstern und wollen nur haben. Und die suchen nur. Er ging zu den Samaritern. Und er musste durch Samarien gehen. Erzähl mir das nicht, dass er musste. Der hätte auch einen Umweg machen können. Nein, aber innerlich, aus seiner inneren Überzeugung, er wollte durch Samaria gehen, denn er wollte dieser Frau dort dienen am Brunnen, ja, an diesem Jakobsbrunnen. Jesus hat also immer wieder hervorgehoben, das, was nicht ist, das ist für mich wichtig. Menschen, die verachtet werden, die sind mir wichtig. Menschen, die verkannt sind, die will ich kennenlernen. Jesus hat die Frauen ganz besonders aufgewertet, die Frauen unterrichtet, hört mal zu. Ein Rabbiner, der würde nie eine Frau unterrichten, das ist unter seiner Würde. Das ist unvorstellbar für einen Rabbiner. Jesus lässt die liebe Maria zu seinen Füßen sitzen und erzählt ihr vom Reich Gottes. Das ist was Großes. Wir lesen so eine Oberfläche so nebenbei, aber das ist ein ganz gewaltiger Akt, was Neues, total Neues im Judentum. Maria durfte zu den Füßen Jesu sitzen und lernen. Sie war eine Schülerin Jesu. Halleluja, Lob und Dank. Die Frauen sollten glücklich sein, dass es Jesus gekommen ist. Das war höchst ungewöhnlich, dass damals Frauen unterrichtet werden, denn die haben keine Seele. Die brauchen das nicht. Die müssen nicht die Bibel kennen. Die müssen nicht beten. Die müssen nicht in den Tempel gehen. Und wenn sie in den Tempel gehen, dann sollen sie ganz weit hinten sitzen. Aber Maria geht bei Jesus in die Schule. Sie darf am Reich Gottes teilnehmen. Sie darf Jesus ernst nehmen. Und das wird ihr nicht genommen. Sie hat das gute Teil sogar erwählt. Das ist Revolution, Leute. Jesus verhielt sich Frauen gegenüber total anders als die Rabbiner. Ein Rabbiner würde nie auf der Straße mit einer Frau sich unterhalten. Er lässt sich sogar von einer Frau berühren, diese blutflüssige Frau. Er lässt sich berühren. Das macht er bewusst, weil er ein Tabus brechen will. Das ist das Neue, was Jesus gebrochen hat. Das, was unmenschlich war. Für ihn waren die Menschen, vor allem die Frauen, Geschöpfe Gottes, Erben Gottes sogar, Miterben Gottes. Und das ist interessant, im Alten Testament hat Gott die Frauen benutzt. Ich denke nur, eine Deborah, eine Ruth oder die Frau Rahab, diese Prostituierte, die Gott alles in sein Reich, in die Segenslinie Davids und Jesu hineingepflanzt hat. Aber dann kam das gesetzliche Judentum aus Babylon verseucht zurück. Und dann, Frauen, nein, danke. Jesus geht sogar zu einer Frau ins Privathaus und unterrichtet. Ich denke, das Haus von Maria und Martha. Das darf man nicht. Ein Rabbi geht nicht in ein Haus, wo Frauen nur sind. Und ja, das ist unüblich, beinahe anstößig. Jesus setzt sich sogar über diese Vorurteile hinweg. Er bricht diese Vorurteile und er erlaubt sogar, dass Martha Jesus dient. Ist auch ein sehr großer Anschluss. Eine Frau darf Männer nicht dienen. Die darf kochen, aber Männer servieren das Essen. Und hier, Martha diente Jesus. Das ist was Neues. Jesus lässt sich von Frau bedienen, von einer Frau bedienen. Etwas Ungewöhnliches. Also, er schimpft nicht die Martha und er schimpft nicht die Maria aus. Er lässt es gewähren. Und dann noch ganz was Schlimmes passiert in einem Haus, bei einem Pharisäer, Jesus zu Gast, da kommt plötzlich diese Maria Magdalena und salbt Jesu Füße, wäscht seine Füße mit Tränen, trocknet mit ihrem Haar die Füße. Ja, unzüchtig, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, würde sie Kopfhörer rausschmeißen. Aber nein, er lässt es gewähren. Sie hat ein großes Werk an mir getan. Jesus hat die Kinder aufgewertet. Total neu. Lasse die Kinder zu mir kommen. Die Juden glauben, dass die Seele erst mit 12 Jahren zu einem Kind, zu einem Menschen kommt. Und vorher haben sie keine Seele. Sie sind unmündig. Also, aber Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Im Himmel wird es mehr Kinder geben als Erwachsene. Glaub mir das. Lasse die Kindlein zu mir kommen. Also, man kann nicht in alte Schläuche das Neue füllen. Man kann nicht Gesetz und Evangelium verbinden. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Dann kommt was Komisches raus, ein Mischmasch. Jesus hat nichts vom Judentum übernommen. Er hat es verworfen, völlig als gottlos hingestellt. Du siehst also, was Neues angefangen. Er hat diese ganzen Tabus gebrochen. Und er brachte etwas Neues in die Menschheit hinein. Einfach der Mensch ist auch eine Schöpfung Gottes, eine Kreatur. Und er ehrte den Menschen, ob es jetzt Kind war, ob es Frau war, ob es Mann war oder was für ein Mensch es auch war. Gott wurde in Jesus Mensch und trat in die Menschheit hinein, ohne einen Vermittler. Weißt du, er kommt plötzlich selbst persönlich zu Menschen, besucht uns. Er redet mit uns. Er braucht keinen Priester und keinen Herold voraus und sagt, das ist der Sohn Gottes. Hab Achtung vor ihm. Oder der Präsident. Oder der Herrgott kommt. Nein, er braucht niemanden, der ihn ankündigt. Er kommt, er ist da. Das war da total was Neues. Der Mensch hätte das niemals das schaffen können und herstellen können, diese Menschwerdung Jesu. Im Alten Testament vorausgesagt, lange Zeit, Jahrhunderte voraus. Und Gott hat hier in Jesus was ganz Neues angefangen. Wie die Gläubigen damals war er der Messias. Plötzlich haben wir den Urgott gefunden, den alten Gott, den Gott unserer Väter, den Gott, der vor Zeiten sich offenbart hatte, Abraham, Isaak und Jakob. Diesen Gott, ich darf mit ihm reden. Und Jesus sagt, ich bin vor Abraham gewesen. Bevor Abraham war, war ich schon da. Lies mal in der Bibel. Ehe Abraham war, war ich. Ja, wie willst du das sagen? Du bist nicht einmal 30 Jahre alt. So haben die Rabbiner geredet. Und er sagte, ehe der Abraham war, war ich schon da. Also deshalb, der ganze Segen von Abraham, Isaak und Jakob kommt über Jesus an uns und über uns. Etwas ganz Neues geschieht. Der neue Wein für die Gläubigen damals, er hat den Urgott, also diesen Urgott, der von Zeiten von Ewigkeit zu Ewigkeit war, er brachte diesen lebendigen Gott den Menschen wieder ganz nahe. Den Gott, der sich Noah offenbarte, der sich mit dem Adam und Eva unterhielt, den Henoch anbetete. Diesen Gott, den bringt Jesus wieder uns ganz nahe, von dem die Israeliten immer wieder abgewichen sind und die Propheten sogar die Israeliten zurückgeholt haben, versucht haben zurückzuholen, die haben sie getötet, steht ja in der Bibel. Und du tötest die Propheten, die zu dir gesandt sind, du tötest sie. Also diesen alten Gott bringt er den Menschen wieder nahe. Die Menschen bekommen den Segen Gottes wieder zurück, der damals aktuell war, ursprünglich war. Und jetzt die Gerechtigkeit Abrahams geht über Jesus weiter und erfüllt uns die Gnade, die Noah gefunden hat. Und Noah fand Gnade bei Gott. Diese Gnade wirkt an uns wieder weiter. Diese Gnade, diese alte Gnade. Jesus hat alle 10 Gebote, ich könnte jetzt alles auflisten, aber das ist nicht mein Thema. Er hat alle 10 Gebote erfüllt. Er hat sie durchlitten eigentlich. Und ich denke nur das letzte Gebot, wo es heißt, du sollst kein falsches Zeugnis reden. So viel Mist, was die Juden hervorgebracht haben gegen Jesus. Er hätte Gott gelästert, er hätte das und das getan. Also diese falschen Zeugnisse und sie suchten einen falschen Zeugen. Gibt es noch irgendeinen Zeugen, der was weiß, was er gesagt hätte? Ja, wir sollen dem Kaiser keine Steuern zahlen. Aber die haben es nicht verstanden, um was es ging. Die Botschaft. Und so weiter. Und dann verbreiten sie noch die Lügen. Ja, man hat ihn gestohlen, also den gekreuzigten Jesus. Als die Kriegsknechte schliefen, hat man ihn gestohlen, das irgendwo versteckt. Aber weißt du, wenn das so gewesen wäre, hätte man ihn gefunden. Irgendjemand hätte es entdeckt, irgendjemand hätte es verraten. Aber sie haben Geld gegeben und Lügen finanziert und bezahlt. Also du siehst, das ganze System ist nur auf Lügen aufgebaut, das jüdische System. Und Jesus hat an diesem Gebot gelitten. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Und da ist alles verlogen gewesen, was nur verlogen sein konnte. Er litt an den Übertretungen der 10 Gebote. Jesus brachte jetzt durch sein Leben, durch sein Wirken, durch seinen Dienst. Er hat nur 3 Jahre gewirkt. Und da steht es beim Johannes, die Bücher könnten nicht fassen, was er alles getan hat. Die können nicht fassen, was er alles gewirkt hat. An Zeichen und Wunder und Predigten. Und nach. Und eigentlich jedes Mal, wenn, ich predige jetzt schon über 40 Jahre. Und jedes Mal, wenn ich aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus den Briefen predige, jedes Mal kommt mir was Neues. Ein neuer Gedanke. Ich mache die Bibelschule. Und deshalb werde ich auch nie richtig fertig. Da denkst, jetzt hast du es geschafft. Dann lese ich es nochmals durch und dann entdecke ich noch so viele andere Aspekte. Noch so viele andere Aspekte. Also der neue Wein gehört in neue Schläuche. Der Heilige Geist kann die Welt nicht empfangen. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Die Welt würde explodieren, wenn sie den Heiligen Geist empfangen könnte, würde. Nur die Gerechten, die Gläubigen können den Heiligen Geist empfangen. Jesus war die Praxis wichtiger wie die Form, die Tradition. Und deshalb predigt eine ganz neue Form, das Neue, das nicht zerstört werden kann. Der Inhalt, worauf es ankommt, diese neue Form. Er kam als der große Befreier. Menschen befreit von Vorurteile, befreit von Verklemmung, befreit von negativen Besetztheiten, Gedanken, hat die Menschen befreit von allen möglichen pessimistischen Dingen. Er brachte neue Wahrheiten, neue Einsichten, er brachte neue Offenbarungen. Aber ich sage es euch. Und dann bringt er neue Wahrheiten hervor. Ja, guck mal, einem gebildeten Mann erzählt Jesus von der Wiedergeburt, dem Nikodemus. Ja, da sagt er, ja, wie soll das zugehen? Muss ich wieder Baby werden, in Mutters Leib gehen? Das sagt, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Weißt du, und er war Jude, war gebildet, war im Hohen Rat. Er wusste, er war ein Intellektueller. Und trotzdem versteht er nicht mal das simple, den simplen Gedanken von der Wiedergeburt. Deshalb, Fleisch und Blut vernehmen nichts vom Reich Gottes. Und deshalb brachte Jesus seinen Heiligen Geist, seinen Jüngern hauchte sie an. In Markus Evangelium sehen wir Jesus als den großen Befreier, Markus 5. Er wirkt als Befreier erstens mal auf den menschlichen Verstand, dass dieser Besessene, von den Dämonen Besessene dort in Gadara, der wird in Gräbern gehalten oder hält sich in Gräbern auf. Das war ein richtiger Grufti, moderner Grufti oder altmodischer Grufti. Der war ein Grufti, lebte in Höhlen, niemand konnte ihn bändigen. Das ist diese Beschreibung, Markus 5. Jesus brachte Befreiung und er zeigt, wovon er die Menschen befreit. Keiner konnte ihn befreien. Die Rabbiner, die haben noch ihn verrückter gemacht. Die haben ihn noch verrückter gemacht. Wir hören zuerst einmal die Geschichte, dass dieser Mann dämonisiert war. Sein Charakter, seine Gefühle, alles war dämonisiert. Seine Gedanken hat er nicht mehr im Griff. Und jetzt kommt Jesus. Und er fällt vor Jesus nieder. Das ist das Tolle dabei. Weißt du, der akzeptiert, der weiß, der hat Macht, der kann was, der besitzt Autorität. Zweitens sehe ich, wie Jesus ihn dann körperlich befreit und heilt. Der ist wieder anständig angezogen, sitzt dort am Stein, ganz vernünftig. Der ist gar nicht so schlecht. Weißt du, die Religion macht die Menschen kaputt. In aller Liebe. Diese Traditionen, diese Vorschriften. Du sollst, du sollst, du sollst. Und wir hören die Frau von der blutflüssigen Frau 12 Jahre lang. Litt sie daran. Und sie berührt nur einfach Jesus und sie wird geheilt. In Bruchteilen von Sekunden. Weiter sehen wir, Jesus befreit ihn im Geist, in seinem Denken. Da ist nachher weiter die Rede, ein 12-jähriges Mädchen, Tochter eines Synagogenvorstehers, des Jairus. Plötzlich wird sie stirbt und Jesus weckt sie auf. Mädchen, komm her, steh auf. Also Jesus bringt Leben. Er bringt schon zu seinen ersten Zeiten Auferstehung unter den Menschen. 3 große Auferstehungen sind uns überliefert. Ich bin überzeugt, er hat mehr Auferstehungen gemacht als nur 3. Aber die 3 haben Heilscharakter, haben eine Heilsbedeutung. Die anderen sind ja auch wichtig, aber die waren nicht so wichtig, dass man überliefert, dass man aufnimmt, dass man in der Bibel aufnimmt. Er ist der Befreier auf diesen 3 Ebenen, Seele, Geist und Leib. Sie starb und Jesus rief sie wieder zurück. Komm zurück, Mädchen, komm zurück. Wenn wir Markus 5 weiterlesen, dieser dämonisierte Mann, auf der anderen Seite von See Genezareth in Gadara. Seine Persönlichkeit war intakt, funktionierte nicht mehr. Er war kaputt. Er litt eine unbeschreibliche Not. Niemand konnte ihn bändigen. Satan hat ihn vollkommen unter Kontrolle. Solche Menschen gibt es, Besessene, die niemand mehr kontrollieren kann, die niemand mehr gehorchen. Man hat Fesseln angelegt, die hat er zerrissen. Satan wollte sogar verhindern, dass Jesus dorthin kommt nach Gadara. Dieser Sturm unterwegs war ein dämonischer Sturm. Wenn manchmal ungewöhnliche Dinge bei uns in unserer Umgebung passieren, Autopannen oder das Reifen platzt oder dass plötzlich was schief läuft, das ist nicht Unfall, sondern oft ist Dämonie mit im Spiel. Der Teufel will nicht, dass das Evangelium gepredigt wird. Der Teufel will nicht, dass Menschen gerettet werden. Der Teufel will nicht, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das waren auch immer noch zur Zeit des Umbruchs in der Urchristenheit, das waren die Juden. Die Juden wollten nicht, dass die Heiden zum Glauben kommen. Die Juden wollten nicht. Deshalb haben sie ständig den Paulus bekämpft. Ständig, da kommen die, die den ganzen Erdkreis verrückt machen. Da sind sie wieder da. Aber für Jesus war der Mann wichtig. Er schreibt niemand ab. Und das ist das Schöne dabei. Jesus schreibt niemand ab, auch wenn er noch so schlimm ist. Auch wenn er noch so verrückt ist. Auch wenn er noch so geisteskrank ist. Jesus schreibt niemand ab. Auch wenn er noch so komisch ist. auch wenn niemand mit ihm fertig wird. Jesus schreibt niemand ab. Kannst du da Amen sagen? Bist du einverstanden? Da wird niemand bei Jesus abgeschrieben. Der Mann sieht Jesus und fällt nieder und betet ihn an. Und Jesus richtet ihn auf und er ist nicht mehr komisch. Er ist nicht mehr aggressiv. Weißt du, die Leute trauten sich nicht einmal vorbei mehr an diesem Friedhof. So aggressiv war er. Weil er sagte, es reicht mir. Und so weiter. So ein Hass gegen wen auch immer. Wahrscheinlich die Frommen, die hat er am schlimmsten gehasst. Ihr habt mich versaut, ihr habt mich verdorben. Und mit euren frommen Sprüchen und Phrasen habt ihr meine Seele zerstört. Und jetzt kommt Jesus. Jesus fragt nicht, wie bist du besessen geworden? Durch wen? Was hast du gegessen? Oder wer hat dir die Hände aufgelegt? Nein, ihm war es auch nicht wichtig, wie er sich das entwickelt hat dazu oder wie wer ihn verflucht hätte oder verzaubert hat. Das hat ihn alles gar nicht interessiert. Du siehst, Jesus brachte was ganz Neues. Ganz was anderes, als was die heutigen Seelsorger machen. Da wühlen sie und da waschen sie schmutzige Wäsche und da suchen sie so Familienaufstellungen bis ins dritte und vierte und fünfte Glied und dann suchen sie, wo liegt der Haas im Pfeffer? Jesus hat das alles nicht gemacht. Er hat nicht einmal groß diskutiert, sondern er macht ein paar Worte und die Dämonen fangen an zu schreien. Wer seid ihr? Wie heißt ihr? Wo kommt ihr? Wie viel seid ihr? Es waren bestimmt zwischen 6.000 und 12.000 Dämonen in diesem Mann. Muss ich vorstellen, so viele Dämonen, eine Legion. Unser Name ist Legion, unser Viele. Der Teufel gibt sich immer wieder als viel aus, aber so viel sind sie gar nicht. Eine Legion. Und das sogar, lasst uns in die Schweine fahren. Nicht aber die Schweine wollen mit diesen Dämonen zu tun haben. Die laufen den Schweinen davor, die Schweine laufen den Dämonen weg und stürzen lieber ins Meer. Du siehst also, das war die Situation. Und dann kommen diese Knechte, wer das auch immer war, geh aus dieser Gegend raus. Du siehst, die wollten nicht, dass Jesus wirkt, dass Jesus heilt, dass Jesus befreit. Und es ist immer diese fromme Feuerwehr. Immer die Scheinheiligen. Immer die Selbstgerechten. Immer die, also wenn Jesus hier noch weiter wirkt, dann haben wir bald keine Kundschaft mehr. Keiner kauft unser Büchsenfleisch mehr. Oder unser Schweinsülze oder was es auch ist. Also das war ihr Problem. Geh aus dieser Gegend. Aber Jesus ist weitergegangen. Für diesen einen ist er gekommen. Und Jesus kümmert sich um den einen. Das ist also das Neue an Jesus. Um den einen, um den Zachäus, um die Samariterin, um diesen Besessenen. Um den einen. Um den Petrus, der versagt hat. Der kümmert sich um den einen. Um die Maria. Er lässt die Maria extra zu seinen Füßen sitzen. Bei diesem Mann war also Satan am Werk, typisch für Dämonie. Niemand kann ihn binden, niemand kann ihn halten. Es ist interessant, wie diese Befreiung passiert, wie der Mensch besessen wird aus der Geschichte oder an ihren Früchten erkennt man das. An den Früchten erkennt man das. Zuerst einmal, der Teufel isoliert die Menschen. Der Teufel isoliert die Menschen völlig getrennt von den Lieben, von der Familie, von den Freunden, von der Gesellschaft, von der Gemeinde. Das ist der Trick Satans. Die Menschen werden isoliert. Geh nicht mehr dorthin. Das bringt dir nichts. Satan isoliert die Menschen. Habt ihr nicht gemerkt? Schau doch, plötzlich werden die Menschen Eigenbrötler, kochen ihre eigene Suppe. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Dann zweitens, wenn ich diesen Mann beobachte, wie ist er besessen geworden? Jesus hat nicht gefragt, aber ich möchte der Sache nachgehen. Und Jesus geht den Menschen nach, die isoliert sind. Er geht den Menschen nach, die psychisch und moralisch unrein sind und so weiter. Er war wild, hat sich nicht mehr gekämmt, nicht mehr rasiert und nicht mehr, muss ein Wilder gewesen sein, hat einen unreinen Geist, haust in den Gräbern, lebt inmitten von Toten. Da fühlt er sich erst wohl als Grufti unter den Toten, unter den Leichen. Am liebsten ist er auf dem Friedhof. Und weißt du, du merkst plötzlich Menschen, die belastet sind oder besessen sind, plötzlich sie lieben nur noch den Friedhof. Da ist es sehr schön still, schön grün und so weiter. Aber das hat eine Botschaft in sich. Sie leben immer in der Vergangenheit. Man geht durch den Friedhof, hier in Deutschland ist es nicht so schön, aber in Italien oder so, in den südlichen Ländern, wenn du dort auf den Friedhof gehst, da sind noch die Fotos von den Verstorbenen. Da liegt ein 80-Jähriger und sieht aus wie ein 18-Jähriger. Das schönste Bild. Weißt du, und dann hier liegt der und der. So, und der Haus lebte nur von der Vergangenheit, von der Geschichte, was früher einmal war. Das war die Ursache für seine Besessenheit. Und dann sehe ich weiter. Er kannte keine Grenzen. Niemand konnte ihn bändigen oder stoppen oder aufhalten oder behindern. Er war ein wilder Chaot. Er zerbrach alle Fesseln, das göttliche Gesetz und das menschliche Gesetz. Was interessiert mich das? Ich lebe mein Leben, rutsch mir einen Puckel runter. Also zerbrach alle Normen in seinem Leben. Das ist also typisch für besessene Menschen. Und Jesus kam gerade solche Menschen zu befreien, wieder vernünftig zu machen. Dieser Mann wurde vernünftig, dank der Gnade Gottes. Für den ist Jesus gekommen, für diesen einen. Wenn ich dann weiterlese, der ist rastlos, er schreit Tag und Nacht, wandert zwischen den Gräbern, ist wie ein Irrer, rennt umher, sucht Ruhe und hat keine Ruhe. Und das ist diese Unruhe, wieder kein. Unstet und flüchtig sind deine Tage. Einfach, da fängt da was an und dort was an und dort was an und nichts Gescheites und nichts Richtiges und nichts Vernünftiges. Da baut Babel, dann baut er wieder Kriegswerkzeuge, dann macht er wieder Musik. Da probiert er ein bisschen was und dort probiert er was. Also rastlos. Und du kennst in deiner Umgebung Menschen, die besessen sind so. Die raufen sich vielleicht nicht die Haare gerade so, aber die verhalten sich so. Die also isoliert sind, die wild sind, die rastlos sind. Oder dann als nächstes, er zerstört sich selbst, er schlägt sich selbst, er verwundet sich selbst, fügt sich selbst Schaden, bewusst verstümmelt sich absichtlich, will sich umbringen, aber es geht nicht, stirbt nicht, lebt extrem unnatürlich, kümmert sich nicht um seinen Körper, vernachlässigt sich selbst. Also das ist das Typische von besessenen Menschen, der lässt sie gehen und lässt sie treiben. Und zu diesen Menschen kommt Jesus, um die Werke Satans zu zerstören, was der Satan anrichtet, der die Menschen isoliert, der die Menschen zu Chaoten macht, unrein, die nur in der Vergangenheit leben. Wenn ich nur unter der Erde käme, ständig auf den Friedhöfen, in den Krematorien und ständig guckt man dort an und dort und so weiter. Ach was die Nazis allen getan haben, nach 70 Jahren immer noch, geht man der Geschichte nach, gehört auch dazu. Das ist, was die Dämonie hervorruft, die alten Geister ruft man auf. Gott hat es vergeben, Gott hat den Deutschen vergeben und wir sollen nicht immer wieder nachhaken. Weißt du, ich habe mich mal gefragt, jetzt haben die Juden Purimfest gefeiert, mich gefragt, was ist das, Esther? Also mir gefällt die Vasti viel lieber als die Esther. Die Esther hat den König besoffen gemacht und so weiter, dreimal sogar besoffen gemacht, um an ihre Macht zu kommen, ihr Recht zu bekommen oder dies und jenes zu bekommen. Die Vasti hat gesagt, ich lasse mich nicht mit einem Trunkenbold ins Bett legen. Ich lege mich nicht. Die Vasti, lies mal die Geschichte von Esther. Da ist mir die Vasti viel lieber als die Esther. Aber natürlich, die Esther wird vergöttert, weil sie den Mardochai und gefördert hat und den Haman gehängt hat und so weiter und vielleicht dann sich gerecht hat. Eigentlich ist das Purimfest nichts anderes wie ein Rachefest gegen die Nationen damals. Ein Rachefest. Und dann macht man ein Gottesfest. Wir haben keine biblische Grundlage, dieses Fest zu feiern. In aller Liebe. Aber du siehst, zurück in die Geschichte. Israel. Wir sind Christen. Wir sind das Volk Gottes. Ich liebe Israel, die 12 Stämme Israels. Aber nicht, was die Leute, die Zionisten gemacht haben da draus. Und ich sage das ganz klar und eindeutig. In aller Liebe. So. Weiter, dieser Besessene war eine Gefahr für die anderen Mitmenschen. Weißt du, Jesus verschaffte Hilfe. Weißt du, da war gefährlich. Keiner traute sich mehr vorbei. Niemand wollte was mit ihnen zu tun haben. Niemand wollte die Sache ansprechen. Und du siehst, heutzutage ist es so gefährlich, Mund aufzumachen. Da wieder eine Politiker gesagt haben in Italien, die Wahl, die sind nur Clowns gewählt worden. Oder nur Clowns sind zur Macht gekommen. Verstehst du? Und dann bist du gleich beleidigt. Aber es sind Clowns. Und bleiben Clowns. Aber du siehst, du darfst heute nichts mehr sagen. Du wirst ausgeladen, kriegst nicht mal mehr was zu essen. Ich sage Geschichte. Schaut, was mit diesem Mann passiert ist. Die Unruhe und die Rastlosigkeit ist weg. Er ist bekleidet, anständig angezogen, ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr unrein ist. Der sitzt plötzlich anständig zu den Füßen Jesu. Jesus belehrt ihn. Er ist nicht mehr isoliert. Er ist nicht mehr unbändig. Er ist nicht mehr, ja, nichts, dass er sich kasteit und dass er sich schlägt und so weiter. Er liebt seinen Körper, nimmt, kann seinen Körper annehmen als ein Geschenk Gottes. Plötzlich ist er dankbar für seinen Körper. Plötzlich hat er einen klaren Verstand wieder. Plötzlich sind seine Qualen zu Ende. Plötzlich ist er nicht mehr von Dämonen geknechtet. Rauft sich die Haare aus. Nein, plötzlich ist er verwandelt. Jesus bricht Satans Macht. Halleluja. Das ist, was Jesus tut, was Jesus macht, was Jesus kann, was das Neue ist. Verstehst du? Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Jesus war mehr als ein Prophet und Lehrer und Messias. Weißt du, er tut etwas, was damals niemand tun konnte. Und Jesus ist derselbe bis heute noch geblieben. Deshalb sind ihm die Scharen nachgelaufen, weil er Dinge getan hat, was kein Religionsstifter tun konnte. Was nicht einmal die ganzen Götter tun konnten. Die Götter waren ständig im Krieg miteinander, haben 6 Probleme gehabt. Die griechischen Götter, wenn ich nur dran denke. Die haben sich nur Probleme mit sich selber gehabt, nur mit sich selbst beschäftigt. Nein, Jesus hat sich mit den Menschen beschäftigt und nicht mit sich selbst. Und das ist das Neue an Gott, an Jesus, dem Heiligen Geist. Jesus veränderte die Menschen so radikal, dass das alles übertrifft. Denk nur an Saul von Tarsus, diesen Verfolger, diesen Hetzer. Was macht er? Lies Apostelgeschichte 9, als er ihm begegnete. Wer bist du? Ich bin Jesus. Und die zweite Frage war, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Du siehst, plötzlich will er was tun. Plötzlich will er was tun. Plötzlich merkt er, ich will jetzt mein Leben verändern, will was aus meinem Leben machen. Er wusste, so wie bisher kann ich nicht mehr weitermachen. Was muss ich tun? Wenn Jesus einem Menschen begegnet, in Bruchteilen von Sekunden, weiß er, ich muss was tun. Das muss ihm niemand sagen. Niemand muss sagen, lass dich taufen. Weißt du, plötzlich spürt er, da ist Wasser. Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Dann musst du sogar bremsen und hindern womöglich und sagen, Bruder, du bist noch nicht so weit. Aber du siehst also, plötzlich, wenn Jesus einem begegnet, dann musst du nicht lang erklären, was sind die Gebote? Was sagt das Wort Gottes? Was lehrt das Evangelium? Überall, wo Jesus hinkommt, geschehen gewaltige Veränderungen. Zachäus, Jesus kommt zum Zachäus und Jesus hat nichts gesagt, du sollst den Armen helfen oder du sollst wieder gut machen. Das macht er von sich aus. Wenn Jesus dein Herz berührt, machst du alles von dir. Freiwillig, ohne Muss. Dann opferst du, dann gibst du, dann dienst du, dann singst du, dann betest du. Dann machst du alles, was du vorher nie gemacht hast. Es ist eine ganz merkwürdige Sache. Als er blind war, Saul von Tarsus in Damaskus, dann heißt es, der Heilige Geist sagt dem Ananias, und der Heilige Geist weiß, was echt und was nicht echt ist. Und er sagt, siehe, er betet. Siehe, er betet. Die Juden waren Weltmeister im Beten. Die haben x-mal am Tag gebetet, ihre Gebete. Und das war Pflicht, aber jetzt betet er endlich mal anders. Jetzt betet er mit dem Herzen. Jetzt betet er im Geist und in der Wahrheit. Jetzt betet er nicht mehr traditionell und leiert etwas runter. Nein, jetzt betet er, so dass Gott ihn hört. Jetzt betet, siehe, er betet. Und Ananias wusste ganz klar und ganz deutlich, wenn er betet, beißt er nicht. Wird er nichts Böses mir tun, kann ich ruhig hingehen. Siehe, er betet. Er klopft nicht nur Sprüche, religiöse Phrasen. Nein, er leiert nicht etwas runter. Nein, er betet jetzt. Siehe, er betet. Plötzlich kannst du beten. Wenn Jesus dein Herz berührt, kannst du beten. Und zwar richtig, echt. Aus dem Christenverfolger wird plötzlich der größte Missionar Jesu Christi. Und der Auftrag Jesu ist, die Menschen nicht zu bekehren. Weißt du, das ist nicht unser Auftrag, die Menschen zu bekehren. Wir sollen sie zu Jesus rufen und einladen und nötig sie hereinzukommen. Und wir sollen die Menschen auch nicht nur betreuen. Ach, ihr lieben Kindlein. Nein, wir sollen die Menschen zu Jüngern Jesu machen. Das ist unser Auftrag. Und mache sie alle zu Jüngern. Unser Auftrag ist, nicht die Menschen zu bekehren, sondern die Menschen zu Jüngern Jesu zu machen, zu Nachfolgern Jesu machen. Das Leben mit Jesus ist so toll und so schön und so großartig. Ich meine, das wahre, richtige Leben, nicht das gespielte. Das Leben mit Jesus ist ein gewagtes Leben auf der einen Seite. Man geht immer neue Wege. Man lebt ohne Tradition. Du weißt nicht, was im nächsten Augenblick passiert. Das ist das Schöne dabei. Weißt du, wir möchten alles so schön geplant haben, schon zu wissen, wann das Amen in der Kirche ist. Aber es kann sein, wenn der Heilige Geist wirkt, es gibt kein Amen. Ja, da wird es geht bis nach Mitternacht und da schläft einer ein und fällt zum Fenster raus. Aber das ist kein Problem. Also deshalb geht der Gottesdienst nicht ab, wird nicht abgebrochen werden. Dann nimmt Paulus und er sagt, mach keine Aufruhr, Geschwister. Da legt er hin, betet mit ihm und er wird auferweckt. Also die ersten Christen haben da keine großen Probleme gehabt, bis nach Mitternacht. Die haben die schönsten Gottesdienste meistens um Mitternacht gehabt. Da, wo die anderen Geisterstunde hatten, da hatten sie Erfahrungen mit Gott, Begegnungen mit Gott. Lebten mit Gott. Das ist das Neue, was das Evangelium gebracht haben. Und man brauchte keine Kirchen, keine Kathedralen. In den Katakomben haben sich die ersten Christen versammelt. Im Wald, irgendwo in der Wüste, in einer Höhle. Das Leben mit Jesus ist so fantastisch. Johannes der Täufer fängt schon an, am Jordan unten, wo viel Wasser ist. Einfach da beginnt es sein Gottesdienst. Ob da einer kommt oder nicht kommt, ist ihm vollkommen egal. Er sagt, liebe Leute, ich habe eine Botschaft. Tut Buße und ändert euer Leben. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Keiner da. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und vielleicht kommt einer, was sagst du? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Und dann kommt ein Kriegsknecht und sagt, was machst du da? Will ihn verhaften. Er sagt, hör mal, bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Du Mörder. Verstehst du? Und plötzlich kriegen die Leute weiche Knie. Plötzlich kommt ganz Jerusalem raus. Du siehst etwas Neues beginnen. Plötzlich laufen die Leute Jesus nach und Jesus Leuten nach. Da 5.000 und dort paar Tausend und so weiter. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach Gott. Den Wunsch, mit Gott in Verbindung zu kommen, mit Gott zu sprechen. Aber oft steht da eine Kirche dazwischen, eine Religion dazwischen, eine Gemeinde dazwischen, ein Pastor dazwischen, ein Priester dazwischen, ein Papst dazwischen. Jetzt gibt's keinen mehr für 14 Tage, 3 Wochen oder 4 Wochen. Aber jetzt, weißt du, da steht immer jemand dazwischen. Wir brauchen keinen Mittler. Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Halleluja. Er ist der Mittler des neuen Bundes. Du kannst zu Gott gehen und kannst mit Gott reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ja. Wie dir der Schnabel gewachsen ist. Wenn du nicht richtig Deutsch kannst, red mit Gott im Kauderwelsch. Gott versteht auch Kauderwelsch. Ich weiß das, wovon ich spreche. Es ist wunderbar, mit Gott zu gehen, mit Jesus zu gehen. Und dann machst du plötzlich Erfahrungen aus dem Jenseits. Wir haben den Wunsch. Wir haben Bedürfnisse, die nur Jesus befriedigen kann. Er begegnet der Samariterin, dem Nathanael, der liegt da und sagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Echter Israelit, woher kennst du mich? Ja, ich habe dich gesehen, als du da unter dem Baum gelegen bist. Er spricht mit Nikodemus. Jesus kümmert sich um den Einzelnen. Er weiß, was die Menschen bewegt, wo ihnen der Schuh drückt. Oder wird sehr praktisch. Jesus wird sehr praktisch. Und das ist das Typische. Er ist nicht so bigottisch. Der Allmächtige will das so. Was ist die wahre Gottesanbetung, als die Samariterin fragt, wo betet man Gott richtig an? Sagt er, komm, im Geist und in der Wahrheit. Aber Frau, du hast ein Problem. Du hast 5 Männer und den du gerade jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Plötzlich, jetzt geht's in die Stadt. Er hat mir alles gesagt. Gesagt hat er gar nichts. Er hat nur gesagt, was mit da los ist. So, wir können, also Jesus hat das Herz angesehen. Er wusste, was in den Herzen der Menschen vor sich geht. Gott im Alten Testament hat verschiedene Formen angenommen, hat sie immer wieder verändert, mal so, mal als ein Engel, das erscheinte, das nächste Mal erscheinte, ja, als Wind und Erdbeben und Feuer. Gott erscheint im Alten Testament immer auch ganz verschieden, nie auf der einen und der gleichen Weise, auf ganz verschiedene Weisen. Dagegen im Neuen Testament, Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist das Neue dabei an der ganzen Geschichte. Er ist unveränderbar, unveränderlich. Im Alten Testament, Gottes Handeln war mal so und mal so. Im Neuen Testament ist es ein ewig bleibendes Handeln. Und ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ich muss euch nicht mehr Beispiele geben. Alttestamentliches Handeln Gottes war immer vergänglich, vorübergehend, begrenzt, irdisch. Meistens war es irdisch, aber im Neuen Testament, wenn wir sehen, ist es unbegrenzt. Die Gnade Gottes ist uns allen erschienen. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk aller Welt widerfahren wird. Das ist das Neue mit dem Evangelium. und ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch, auf alle Menschen, alle Nationen, alle Rassen, alle Sprachen, alle Völker. Im Alten Testament wirkte Gott nur in Israel. Und nicht einmal das, nur über einzelne Menschen. Nur David und der Propheten und so weiter. Die Offenbarung im Alten Testament bezog sich immer auf Israel und das Land. Das waren die alttestamentlichen Offenbarungen. Deshalb neuen Wein in neue Schläuche. Das Neue, das ist der neue Geist, das ist das neue Leben. Ich muss vorstellen, Kindergarten und Seniorenheim. Verstehst du? Kindergarten und Seniorenheim. Also diese Senioren, die sitzen nur da und dösen vor sich hin und Kinder wollen spielen. Die beschäftigen Opa da, Opa hier. Also wenn ich mit meinen Enkeln zusammen bin, den Kleinen noch, also die wollen die beschäftigen, da hast du keine Ruhe. Und so ist auch Gott. So ist auch das Neue, was Gott in uns geschenkt hat. Wir sind Kinder Gottes. Heiland, wie ist das? Was willst du, dass ich tun soll? Und so viele Fragen. Weißt du, wir sind als Kinder Gottes im Fragealter, auch in der Gemeinde. Wir fragen Gott Löcher im Bauch. Da kommt doch meine Tochter als kleine Tochter. Kannst du mir sagen, warum der Ring rund ist? Wo ist der Anfang und wo ist das Ende vom Ring? Verstehst du? Nur ganz dumme Fragen. Weißt du, was ganz logisch für uns ist vielleicht, aber für so ein Kind, für ein Kind Gottes, ist alles unlogisch. Es muss alles erfragt, erlebt, erkannt werden. Warum ist das so und warum ist das so? Das ist das Schöne dabei. Du darfst den Heiland fragen. Wir verstehen das Gleichnis nicht, sagen plötzlich der Apostel vom vielfältigen Acker, als er das erzählt. Also ein Seemann sieht Samen aus. Was bedeutet das? Und dann erklärt Jesus sogar, ein ganzes Kapitel verwendet er, um zu erklären, was das alles bedeutet. Etliches fiel auf das, etliches fiel auf das und so weiter. So ist auch mit dem Reich Gottes. Jesus hat sich Zeit genommen auf die Fragen der Menschen. Nicht wie die Rabbiner. Das verstehst du nicht. Das ist noch nichts für dich. Du bist noch nicht reif. Du bist noch nicht so weit. Oder komm zu uns in die Schule. Das Neue wird nicht auf dem Alten aufgebaut. Jesus bringt etwas ganz Neues. Er baut nicht auf den Schutt und Trümmern der alten Welt, sondern nein, er planiert alles weg, hebt die Grube aus und fängt neue Sachen an. Gott bedient sich nicht der alten Instrumente, der alten Einrichtungen, der alten Organisationen. Manche glauben, er wird noch die Kirche erwecken. Was tot ist, ist tot. An diesem Feigenbaum soll sofort keine Frucht mehr gefunden werden. Für alle Ewigkeit, verflucht. Also Gott macht da keine halben Sachen, wenn du nicht wolltest. Vorbei. Er hat noch tausend andere. Auch in der Gemeinde passiert nichts Neues, bevor nicht das Alte abgehakt ist. Bevor das Alte erledigt ist, bevor das Alte nicht aufgearbeitet ist, auch in unserem persönlichen Leben, passiert oft nichts Neues, solange wir noch die Altlasten haben. Solange wir noch uns dann mit den Altlasten uns rumschlagen und wundern uns manchmal über das und jenes. Ich habe in Heinersdorf mal einen Garten gepachtet gehabt. Ich habe mich gefreut, ich wollte endlich mal einen Garten haben. Habe auch eingezäunt und war dabei, eine Hütte zu bauen. Und dann habe ich noch einen Hügel gehabt. Den habe ich noch ein bisschen mit Zucchinis und allen anderen Sachen bepflanzt. Du wirst nicht glauben, was ich für Zucchinis hatte. Als wenn ich im gelobten Land gewesen wäre. Also ich hatte die größten Sachen. Und dann unterhalte ich mit meinen Nachbarn und die gucken, was ich da alles so mache in diesem Garten. Und dann sagt er, das ist kein Wunder. Hier hat man die ganze Kloake und alles rausgefahren und so weiter. Das war so unser Abschütteplatz. Hier, du, da ist mir der Appetit vergangen, da ist mir alles vergangen. Und dann habe ich den Garten dann aufgegeben und gesagt, nein, mit diesem Garten will ich nichts haben, ich will mich nicht versündigen. Also Kloake. Weißt du, wir wundern uns manchmal, warum wächst das alles so? Warum gedeiht das alles so gewaltig, so üppig? Ihr habt Kürbisse gehabt, die hast du vielleicht noch gar nicht gesehen. Riesige Brocken, aber das ist alles nur auf der Kloake. Das Alte. Weißt du, manche Leute leben von dem, was die anderen rausschmeißen, auf Kot, auf Mist. Das ist nicht unser Art, den Reinen ist. Wir führen ein reines Leben. Und wir sollen uns nicht verunreinigen, was es auch ist, wenn du das weißt. Wenn du das nicht weißt, ist okay, Gott segne dich. Aber wenn du weißt, dann solltest du nicht noch weitermachen und weiter die Sache pflegen. Jesus hat was Neues gebracht. Wenn du nicht weißt, gehört das hin oder gehört das nicht hier rein, was das ist, dann mach dir keine Sorgen. Aber wenn du es weißt, dann spuck's aus. Das ist nichts für dich. Was ist das Alte im Geistlichen? Ich sag dir, bei den Juden damals oder in den Tagen Jesu, das war die Heuchelei und die Gleichgültigkeit. Die wollten gar nichts von Jesus. Die wollten nur Jesus fertig machen. Die standen da mit ihrem Zettel und haben aufgeschrieben, hoffentlich irgendwo eine Falle, irgendwo, dass er sich verbabbelt, irgendwas, dass er was falsch sagt. Die suchten immer nur einen Fehler. Die suchten nicht die Wahrheit. Und wenn du die Bibel liest, suche nicht irgendwie die Fehler oder die Widersprüche. Jemand kam zu mir und sagte, ich habe so und so viele tausend Widersprüche in der Bibel, vor allem im Neuen Testament gefunden. So viele Widersprüche. Wenn du willst, ich kann dir auch tausend Widersprüche zeigen. Aber wenn du das richtig verstehst, wenn du im Geist wandelst, dann kannst du diese Widersprüche wunderbar vereinen. Weißt du, der eine sieht es, Gott, was siehst du von der Säule? Ich sehe von der Säule den Ventilator, ich sehe hier ein paar Stecker, ich sehe hier ein paar Sachen. Weißt du, wir sehen, jeder sieht die Sache von einer anderen Seite. Der eine sieht einen Engel, der andere sieht zwei Engel. Verstehst du? Und das beschreiben sie. Jeder beschreibt das Evangelium aus seiner Sicht, aus seiner Erfahrung. Und Gott lässt es gelten. Und Gott sagt, nein, du hast nicht die Wahrheit erkannt. Weißt du, das Schöne am Evangelium, am Neuen Testament, an Jesus Christus und am Heiligen Geist ist, dass er dich gelten lässt. Er akzeptiert dich. Ob du jetzt Frau bist oder Mann bist, Kind bist, er akzeptiert dich, wie du bist. Mit deinem Verständnis, mit deinem Fassungsvermögen. Gott will nicht, dass du in eine Form, Tradition und Struktur gepresst wirst. Er sagt, wir sind zur Freiheit berufen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was heißt das alles? Nicht, dass du wild wirst und verrückte Sachen machst. Nein, du lernst mit Gott umzugehen, flexibel zu sein in Gott, beweglich. Du fährst nicht stur. Da kann man nicht hinfahren, da führt kein Weg. Nein, da macht man einen Umweg. Gott wohnt nicht in Tempeln. Das hat Jesus gesagt zu dieser Samariterin. Weder auf Gerizim noch in Juda, in Judäa, auf dem Zionsberg. Gott wird in Wahrheit und im Geist angebetet. In Wahrheit und im Geist. Weißt du, die Juden glaubten, der Tempel wird ewig bestehen. Und ja, Herr, wann wirst du den Tempel aufrichten? Oder wann wirst du die Hütte Davids wieder aufrichten? Und Jesus hat gesagt, nein, das ist gar nicht wichtig. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ganz was anderes als nur der Tempelbau. Er sagte voraus, von diesem Tempel, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Jesus kam uns zu erlösen und nicht eine Institution zu retten. Die Kirche oder die Gemeinde. Er kam uns von dem Sichtbaren zu erlösen, von dem Materialismus zu erlösen, von der Routine zu erlösen. Er kam uns von dem ganzen Menschenkult zu erlösen. Deshalb kam er, das ist was Neues. Du brauchst jetzt keine Priester. Die Salbung ist jetzt auf euch und die Salbung wird dich lehren und plötzlich spürst du, der Heilige Geist führt mich in diese Richtung. Der Heilige Geist verwehrt es oder der Heilige Geist erlaubt es. Jesus kümmerte sich gar nicht um diesen imposanten Tempel dort in Jerusalem. Es war wuchtig, Herodes hat es aufgebaut, vielleicht hat auch sein Vater Josef mit dabei gearbeitet, kann sein. Es ist logisch, aber Jesus war das nicht wichtig. Weißt du, ihn interessierte viel mehr. Der neue Mensch, ist jemand in mir? Hat jemand mich angenommen? Die Jünger glaubten, dass diese Ruinen nicht verfallen werden. Gott wird diesen Tempel schützen, aber Gott hat es ausgeliefert. 70 nach Christus ist es zerstört worden. Viele Menschen sind so beeindruckt von diesen ganzen Bauwerken. Also die Mormonen in Frankfurt, als sie nach Deutschland kamen, die haben gesagt, warum haben wir keinen Erfolg? Warum wächst unsere Kirche nicht? Warum geht nicht vorwärts? Dann haben sie ein Meinungsinstitut beauftragt, herauszufinden, warum wachsen in Deutschland die Mormone nicht? Und dann hat diese Meinungsfirma die ganze Mentalität der Deutschen studiert. Ihr müsst nur einen Turm machen und eine Glocke reinhängen. Und dann werdet ihr wachsen. Und das haben sie gemacht. Sie haben ein Türmchen reingebraucht auf ihren Gemeindesaal und Glocken. Und die Leute gehen in die Kirche. Verstehst du? Und so sind die Mormonen dann gewachsen hier in Deutschland. Also die Leute hängen immer so an Äußerlichkeiten. Jesus hat uns von den Äußerlichkeiten erlöst. In den Katakomben haben sich die ersten Christen versammelt. Denen hat es gar nicht ausgemacht, dass da ein paar Ratten sind oder Fledermäuse. Weißt du, Gott will mit Pfingsten etwas ganz Neues uns schenken oder hat uns etwas ganz Neues geschenkt. Die Bibel sagt, wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und das ist, was Jesus angeleiert hat, was er begonnen hat, völlig neu. Er will mit dem Alten nichts zu tun haben. Auch wenn die Leute es nachtragen, Meister, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Über Nacht bekehren sich 3000 und es ist eine ganz neue Mannschaft, neues Volk, neue Gemeinde. Da wird einer geheilt und da sind gleich 5000 zum Glauben gekommen, sind schon 8000 in kurzer Zeit. Wenn es einmal etwas neu geworden ist, weißt du, dann willst du nicht mehr zum Alten zurück. Es ist, prüf dein Leben. Wenn du neues Kleid hast, neue Klamotten, neue Schuhe, neue Unterwäsche, du willst nicht mehr deine alten Klamotten. Auch wenn du dich so gewöhnt hast und so bequem geworden sind, so ausgeleiert. Du hast das Neue. Man muss auch verrückt sein, wenn man immer zum Alten zurück will. Ja, wir möchten mit der Pferdekutsche wieder fahren. Ich nicht. Weißt du, es ist schön, mal zur Hochzeit mit der Kutsche zu fahren. Oder mal in der Lüneburger Heide. Aber da meine, wenn ich meine Sachen erledigen muss, was glaubst du, wie ich unterwegs bin? Da bin ich schneller mit dem Fahrrad. Also früher sind die Leute auch nicht älter als 30 Jahre geworden, wenn du die Geschichte studierst. Früher, da gab es Krankheiten und Dinge, mit denen man nicht fertig geworden ist. Und heute, ich bin heute dankbar, dass ich heute leben darf und kann und nicht früher, damals. Auch wenn sie schön war. Jesus beginnt was Neues. Mit 12 Patriarchen hat Gott das Volk Israel begonnen, mit 12 Stämme und jetzt sind 12 Apostel. Er beginnt etwas ganz Neues. Und das Israel, das war nur das Gerüst. Und jetzt ist die Vollendung gekommen. Wenn der Bau fertig ist, braucht man kein Gerüst mehr. Also, du wärst dumm, wenn du nachher noch innen drin alles schön und perfekt hast und immer noch ein Gerüst hast und immer dich noch an das Gerüst erinnerst. Ach, das war so schön, das Gerüst. Das Gerüst ist gut für das Bauwerk. Bis der Bau vollendet ist. Aber wenn der Bau fertig ist, wenn Jesus gekommen ist, wenn die Erlösung zustande gekommen ist, wenn das Heil Gottes perfekt ist, der Heilige Geist ist da und Gott sich offenbart hat, dann kann man das Gerüst ruhig und getrost entfernen. Braucht man nicht. Kannst einkellern oder anderen vermachen und sagen, komm, vielleicht braucht ihr das. Gott fängt was Neues an. Und er macht nicht am alten Kult und Ritual und Zeremonien weiter. Nein, er fängt was Neues an. Auch die alten Geschichten. Er macht da nicht weiter, er gibt uns neue Geschichte, eine neue Biografie, ein neues Lied. Das ist, was Gott uns schenkt, ein neues Lied. Und schau, immer wenn Gott was getan hat, haben die Menschen neue Lieder gesungen. So ganz spontan, voller Freude aus dem Herzen. Wenn ich so Christen höre, ja früher war alles ganz anders. Vor 30 Jahren, wenn ich so mein Leben zurückschaue, meinen Dienst zurückschaue, vor 30 Jahren war die Welt noch anders, ganz anders. Wenn du danach nachdenkst, ja da war der Gottesdienst anders, da waren die Normen anders, da waren die Formen anders, da war alles vieles war anders. Aber ich bin dankbar, dass ich jetzt leben darf, heute und hier. Und ich muss nicht an das Alte von früher mich gewöhnen oder einfach nachtrauern. Wir sind erlöst durch Jesus und wir werden immer ständig in das Neue hineingeführt. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Preis Gott. Es sind nur noch religiöse Verzerrungen, wenn wir denken, jetzt früher. Ob du früher viel mehr Verbindung zu Gott gehabt hast wie heute, weiß ich nicht. Gott ist der gleiche geblieben, der hat sich nicht geändert. Jesus Christus derselbe gestern und in alle Ewigkeit der gleiche. Wenn du heute betest, Gott antwortet dir genauso, wie er früher geantwortet hat. Wenn du heute die Bibel liest, er spricht zu dir genauso, wie er früher gesprochen hat. Du musst also nicht denken, früher, da war alles ganz anders. Jesus baut eine siegreiche Gemeinde, eine glorreiche Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen, auch nicht die Römer. Auch nicht die Welt, auch nicht die Sünde, die Pforten der Hölle, nicht der Teufel, nicht die falschen Lehren, nicht die Irrlehren. Jesus baut seine Gemeinde als eine siegreiche Gemeinde. An Pfingsten fragten sich die Leute dort in Jerusalem, wo soll das doch hinführen? Was soll doch das werden? Viele können mit diesem Neuen nichts anfangen. Was soll das noch werden? Stell dir vor, wenn jeder anfängt zu predigen, wenn jeder anfängt zu beten, wenn jeder anfängt zu singen, wo kommen wir alle hin? Wenn jeder anfängt, Reich Gottes zu bauen, an dem Platz, wo er steht, Stell dir vor, in deinem Kiez, eigentlich solltest du in deinem Kiez, wo du wohnst, Pastor sein. Solltest auf die Straße gehen und die Ecke klingeln bei den Leuten, ich bin hier ein Missionar. Und ich möchte mit ihnen beten, darf ich mit ihnen beten? Stell dir mal vor, was dann passiert, wenn du deinen Kiez evangelisierst. Du musst ja nicht gleich sagen, ich will eine Gemeinde bauen, aber fang an, Menschen zu dienen, so wie Jesus Menschen gedient hat. Als der Heilige Geist kam, wurde jeder fleischliche Dienst zerstört. Sie dient nicht mehr im Fleisch, nicht mehr dem Kult, nicht mehr den Zeremonien. Jeder fleischliche Dienst hörte auf, der Tempeldienst wurde zerstört, der Priesterdienst wurde zerstört, die Tieropfer wurden abgeschafft, die ganzen Streitigkeiten. Ja, wer hat recht? Gott hat recht. Das wurde alles beendet, als der Geist Gottes kam. Da gab es plötzlich, 30 Jahre nach Christus gab es den Tempel nicht mehr, oder 40 Jahre nach Christus gab es den Tempel nicht mehr. Man hat es auch nicht mehr gebraucht, weil jetzt was Neues gekommen ist. Gott hat schon gesorgt, dass die Tempel untergehen. Im gleichen Jahr, als der jüdische Tempel brannte, im gleichen Jahr, fast im gleichen Monat, brannte der Zeus-Tempel in Rom. Die ganzen Missverständnisse, die haben aufgehört. Weißt du, jetzt hören wir alle in unserer eigenen Muttersprache die großen Taten Gottes preisend. Es ist gewaltig, der fleischliche Dienst, der ist am Ende. Und jetzt beginnt der Heilige Geist, das Reich Gottes zu bauen. Jeder Einzelne trägt was bei. Dem einen wird das gegeben, dem anderen jenes wird gegeben. Und jeder beteiligt sich irgendwie, auch wenn es in Schwachheit ist, wird nicht mehr in Kraft gebaut, sondern in Schwachheit. Jesus brachte uns so viel Neues. Die göttliche Vollkommenheit ist auch eine Gabe Gottes. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Plötzlich, er ist uns gemacht zur Heiligung, zur Gerechtigkeit, zur Friede, zur Freude. Plötzlich, wenn wir Jesus aufnehmen, sind wir Heilige. An die Heiligen zu Korinth, an die Heiligen zu Kolossea, so werden die Briefe adressiert. Nimm das Angebot Gottes an. In Johannes 14, Vers 12 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hör zu, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird noch Größeres als dieses tun, denn ich gehe zum Vater. Da schnallst ab. Du wirst noch Größeres tun, als was Jesus getan hat. Sein Werk war begrenzt, er war für die Erlösung da, für den Neuanfang. Er hat eine Lawine ins Rollen gebracht. Jetzt bist du dran. Er hat uns Gaben gebracht. Er hat uns Gott gleich gemacht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich soll dort sein, wo ich bin. Ich muss vorstellen, wir sind durch Christus versetzt an himmlische Örter. Das war undenkbar bisher. Undenkbar. Versetzt an himmlische Örter. Auch wenn du verfolgt wirst. Du bist sein Zeuge. Er gab dir seine Identität. Mein Kind. Das war undenkbar. Mein Volk, ja. Mein Knecht, vielleicht ein paar Auserwählte, aber mein Kind. Und das Schöne dabei ist, Jesus nützt dich nicht aus. Er hat keinen ausgenützt. Jesus nützt niemand aus. Das ist das Neue. Religion nützt die Leute aus. Opfer bringen. Und weißt du, wer sich da fett macht an den Opfern damals? Die Priester. Die Priester haben die schönen, die besten Teile sich abgeschnitten und nur das, was nicht geschmeckt hat, verbrannt. Und so weiter. Oder dann das Fleisch verkauft auf dem Markt. Die Priester haben sich bedient an diese Opfer. Eigentlich hätten sie alles Brandopfer bringen sollen, alles auf den Altar und das geht in Flammen aus, hätten sie dabei sein können. Aber die waren nicht dabei. Lies mal die zwei Söhne Ahabs, Aarons. Die Söhne Aarons, was sie gemacht haben, die haben immer das Beste für sich behalten. Immer das Beste. Und glauben nicht, dass die Priester in den Tagen Jesu nicht so korrupt waren, wie am Anfang gleich die ersten Priester, die Söhne Aarons. Mit Jesus bricht was Neues an. Er nützt niemand aus. Er nimmt niemand was weg. Er wartet auf dein freiwilliges Opfer, auf deinen freiwilligen Beitrag. Etwas ganz Neues, eine neue Zeit beginnt mit ihm. Deshalb hießen die Christen, die hießen nicht Christen, die hießen auch nicht Jünger, sondern die Christen in der Apostelgeschichte, die Gläubigen hießen, die des neuen Weges sind, die auf diesem neuen Weg sind. Also, die gehen einen neuen Weg, die gehen nicht mehr den alten Weg. Sie sind des neuen Weges. Sie gehen einen anderen Weg nach Hause, ins Reich Gottes, ins Vaterhaus. Sie gehen Gottes Wege, sie haben eine neue Denkweise. Sie haben ihre Grenzen erweitert, sie sehen viel weiter, ihr Horizont ist erweitert. Und mit Jesus fängt jeden Tag was Neues an. Jeden Tag. Wenn du morgens aufstehst, darfst du wieder rechnen, was wird heute wieder neu sein. Was werde ich heute Neues erleben? Was wird er mir heute Neues geben? Also mit Jesus fängt nicht nur einmal irgendwann vor 2000 Jahren was Neues an, mit Jesus fängt jeden Augenblick was Neues an. Da bist du überrascht. Seitdem ich Christ bin, bin ich im Überraschungsclub Gottes. Da werde ich überrascht von lauter Kleinigkeiten. Aber ich bete, Gott antwortet. Ich klopfe an, es wird mir aufgetan. Ich suche und ich darf finden. Wenn ich nicht anklopfe, passiert auch nichts. Geht keine Tür auf. Wenn ich nicht suche, werde ich auch nichts finden. Wenn ich nicht bitte, bekomme ich auch nichts. Deshalb, wir müssen konkret werden, wenn wir von Jesus was haben wollen. Konkret. Und das Schöne dabei ist, durch das, was Jesus in diese Welt gebracht hat, wir müssen konkret werden. Was willst du, dass ich dir tun soll? Wenn wir Heilung brauchen, wir müssen konkret sein. Herr, ich brauche Heilung. Und du wirst Heilung bekommen. Oder konkret sein. Herr, ich brauche deinen Heiligen Geist. Du wirst bekommen. Also, wir müssen konkret werden. Und Jesus wartet, bis wir konkret werden. Das ist dieses Stichwort, mit dem höre ich auf. Und Gott segne dich. Und werde konkret in deinem geistlichen Leben, konkret in deinem Gebet, konkret beim Bibellesen. Da will ich unbedingt wissen, was hat er für mich gesagt? Was sagt er über mich? Was denkt er über mich? Was schreibt er über mich? Was hat er vor 2000 Jahren über mein Leben geschrieben? Konkret werden. Lass uns aufstehen und lass uns konkret werden. Das ist auch eine konkrete Aktion. Ich stehe jetzt. Wir stehen vor Gott. Du stehst nicht hier vor irgendjemand. Wir stehen nur auf aufs Respekt zu Gott. Und wir lieben Gott. Wir lieben diesen Jesus, der uns so viel Neues gebracht hat. Oh Herr Jesus, ich bin dir so dankbar. Ich bin dir so dankbar, dass ich nicht im alten Sumpf drin stecken muss, sondern dass ich neue Wege gehen kann, dass ich neu glauben kann, dass ich meinen Glauben nach dir ausrichten darf und mich von dir jeden Tag neu überraschen darf. Und du hast so viele Überraschungen für jeden von uns bereitet. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was du einmal tun konntest, kannst du immer jetzt. Und du bist nicht nur wie der alttestamentliche Gott, der nur einmal oder gelegentlich was tat. Nein, du tust immer wieder. Du heilst immer wieder, du befreist immer wieder, du segnest immer wieder, du bringst Menschen zusammen. Immer wieder tust du das Gleiche. Herr, deine Wege sind wunderbar und sind unausforschlich. Ich danke dir für so viele Neuigkeiten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kannst du Amen sagen? Erlebe deine Neuigkeiten. Gott segne dich. Wir singen